Lernwerkstatt. Auditiv kreative Gestaltung mit digitalen Medien.
Hallo und herzlich willkommen bei den
Flavertaschen mit PH.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. In dieser Folge erzählen wir dir, wie du das erste Semester an der PH Wien überlebst.
Dafür haben wir Tipps gesammelt und unsere Gäste befragt. Annika und Laura studieren Lehramt für die Sekundarstufe an der Uni Innsbruck und sind gerade im sechsten Semester. Wir haben sie gefragt, wie sie den Start in ihr Studium erlebt haben.
War für mich wirklich, ich war 3 Wochen an der Uni und dann auch war sie dicht und dann war ich wieder daheim in Vorarlberg und habe halt alles online verfolgt. Also da gab es nicht wirklich einen Einstieg, man hat mal einmal eine WhatsApp-Gruppe gemacht, fertig und alle mal kurz kennt und das war's. Das war so irgendwie mein Einstieg und da war sehr viel Selbstlernen und Nachfragen dann doch nochmal, weil man nicht wirklich einen persönlichen Kontakt hat, wenn man jetzt was nicht gewusst hat. Ja, blöd.
Auch Annika hat das so ähnlich erlebt.
Also erstmal hallo. Ja, also so richtig soziale Kontakte habe ich erst, als wieder die Präsenz angefangen hat, geknüpft. Davor war alles online, aber auch irgendwie war es dann komisch, wo wir wieder neu in den Seminarräumen waren, mit Menschen wieder zu reden und die Gruppen zu bilden, Menschen zu finden, mit denen man gut kann. Das war ganz intensiv.
Vielleicht kann ich noch nachfragen, wie ist das bei euch so gewesen? Ist irgendwann was passiert, wo ihr sagt, das würde ich jetzt im Nachhinein vermeiden? Vielleicht mal bei dir, Lorenz?
Vermeiden, ja, also ich muss mir, glaube ich, dir anschließen. Ich habe es auch genossen, lieber alleine zu sein. Aber das war, vor allem bevor ich Medienpädagogik gemacht habe, habe ich versucht. Und da war das große Problem halt wirklich, ja, du hast mit niemandem gelernt und kennst niemanden und kannst dich nicht austauschen und da gibt es wirklich keine Hilfe, wenn du es nicht verstehst. Was bei Physik dann doch eher kritisch ist, weil es ein bisschen schwierig wird, schon im ersten Semester und im zweiten dann sowieso. Und da war wirklich der Fehler, dass ich da nicht, wir haben zwar eine WhatsApp-Gruppe gehabt, aber da habe ich nicht nachgefragt, so hey, setzen wir uns mal zusammen zum Lernen, was ein großer Fehler war eben, weil sich ruhig trauen, sagen, hey, Jungs, Mädels, ich verstehe es nicht, kann mir das jemand erklären oder hocken wir uns mal zusammen gemeinsam in der Uni irgendwo oder daheim, ist ja wurscht. Ja, das habe ich bereut. Es lag denn nicht an dem, dass ich Physik aufgegeben habe, aber.
Ja, das ist vielleicht auch gleich ein guter Tipp an alle, die jetzt neu zum Studieren beginnen, sich einfach auch trauen, mit anderen so in Kontakt zu treten. Keiner beißt dich, also zumindest bei uns nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Innsbruck ausschaut, ob da bissige Leute sind, aber also bei uns sind eigentlich alle ganz lieb gewesen und du kannst eigentlich immer fragen und jemand hilft dir meistens und gerade auch, wenn du vielleicht in kleinere Gruppen schreibst, fällt mir jetzt noch ein Tipp, so in Großgruppen kriegt man oft weniger eine Antwort, als wenn man in kleinere Gruppen schreibt, weil die Leute sich mehr angesprochen fühlen, vielleicht dir zu helfen. Fällt dir vielleicht noch ein Tipp ein oder sowas, den du erst dies mitgeben würdest?
Ja, das mit der Selbstdisziplin ist so eine Sache. Lerngruppen bringen es tatsächlich. Und sonst orientiert euch an dem Studienverlaufsplan, aber auch nicht so heftig. Der ist eigentlich eine super Orientierung. Und schreibt auch mal den Professoren, wenn irgendwas unklar ist. Also ich habe so viele Mails am Anfang geschrieben an die Professoren, die kennen mich alle nur, weil ich die verpeilte Erstsemestrige war. Ja.
Eine Sache will Laurenz euch noch mitgeben.
Genießt die Studiumzeit, ist witzig. Corona hat es bei uns mitunter vermasselt. Stimmen wir alle zu, ja. Und da, also machen euch nicht so viel Stress, wenn ihr in eine Lehrveranstaltung nicht reinkommt oder wenn sonst irgendwie Problem ist. Hat alles seinen Platz und seine Zeit, ja.
Das sind tolle Abschlussworte. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden, Laurenz und Annika von der Uni Innsbruck. Vielen Dank.
Das waren Annika und Laurenz. Ihre Tipps waren schon mal sehr gut, aber wir stellen euch jetzt noch unsere persönlichen Top 3 Tipps für den Studienstart an der PH Wien vor.
Wir sind eigentlich uns ziemlich schnell einig gewesen, dass Studo auf jeden Fall hinein muss in den Podcast. Weiß nicht, was haltet ihr so von Studo im Allgemeinen?
Ich liebe Studo. Ja. Ich könnte nicht mehr ohne Studo studieren tatsächlich. Ich suche alles vorher in den Chats oder auch meinen Stundenplan schaue ich mir da immer an und die Räume. Also ich benutze es eigentlich fast täglich.
Ja, also ich finde auch den Stundenplan finde ich sehr, sehr nützlich. Also ich kann ohne den nicht leben. Vor allem, ich habe eben diese Gratis-Codes teilweise bekommen und deswegen kann ich mir den Stundenplan auch farblich unterteilen und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und was ich auch sehr nützlich finde, ist, dass man eben mit fremden Leuten sich austauschen kann. Es gibt so eine Shuffle-Funktion oder auch generell, man kann mit Leuten chatten, das finde ich voll cool. Und da kommen auch einige sehr coole Gespräche raus, muss ich sagen.
Vielleicht noch einmal kurz, wenn du Studo gar nicht kennst. Das ist einfach eine Handy-App, die mehrere Unis nutzen, mehr oder weniger. Also du kannst deine Uni dazu auf dieser App und kannst dann deine Kurse quasi wie in einem Stundenplan sehen. Und das ist halt deshalb praktisch, weil es ist bei uns nicht ganz so, wie du es vielleicht aus der Schule oder so kennst, dass man sagt, man hat immer am Montag um 8 Uhr Mathe, sondern das ist halt einmal die Woche hast du Mathe, dann hast du wieder 2 Wochen nichts und dann hast du wieder Mathe und dann hast du vielleicht ein anderes Fach dazwischen. Und das ist manchmal oder gerade am Anfang schwierig, dass man da nicht durcheinander kommt. Und da fand ich Studo sehr hilfreich und im ersten Semester kannte ich es noch nicht und ich war ein bisschen lost. Aber irgendwie, dann habe ich es entdeckt und seitdem läuft es eigentlich und man sieht auch immer, in welchem Raum man ist. Also dafür nutze ich es eigentlich sogar hauptsächlich, dass ich immer mir anschaue, in welchem Raum ich bin. Weil, ich meine, ich bin jetzt im 6. Semester, ich habe noch immer einen Orientierungssinn, wie ein, weiß nicht, was sagt man, wie ein Toastbrot.
Das kann ich unterschreiben.
Es ist einfach schlimm, aber mit Studo weiß ich zumindestens, wo ich hin muss.
Und findest du meistens auch die Räume?
Ja, meistens. Also das ist eigentlich eh auch gleich ein guter Tipp, dass wir zu den Raumnummern kommen, weil nämlich es ist, wenn du einen schlechten Orientierungssinn hast, so wie ich, gar nicht so leicht, dich zurechtzufinden, weil es gibt tatsächlich 4 Häuser und da muss man sich einmal auskennen. Aber ich habe dann, ich weiß nicht wann, 3. Semester oder was, weil ich habe auch an Corona begonnen zu studieren. Und im 3. Semester habe ich dann den Tipp bekommen, dass diese Nummern auch einen Sinn haben. Ich dachte immer, die sind wahllos gewählt worden. Aber nein, da hat sich wer ein System überlegt. Und wenn du das weißt, dann wird es viel besser.
Ja, ich kann das sehr gerne erklären. Du wunderst dich jetzt vielleicht, warum wir gesagt haben, 4 Häuser, weil vielleicht hast du irgendwo schon mal sowas wie Haus 5 gelesen. Es ist so, dass es eigentlich wirklich nur 4 Häuser gibt, weil Haus 2 gehört eigentlich nicht so richtig zur Uni, das ist die Praxisvolksschule. Da wirst du vielleicht irgendwann mal hinkommen, aber bei den normalen Lehrveranstaltungen brauchst du das nicht. Ich werde jetzt mal vielleicht einfach ein Beispiel erklären, das wäre vielleicht ganz gut.
Ja, voll.
Zum Beispiel die Nummer 5.2.021 heißt, dass du ins Haus 5 musst, das ist nämlich die erste Nummer, die ist das Haus. Das Haus 5 ist besonders, würde ich sagen. Das Haus 5 ist nämlich nicht mit den anderen Gebäuden der Uni verbunden, sondern ist gegenüber von den Containern. Dann hast du die zweite Zahl, das ist die 2. Das heißt, du musst rauf in den 2. Stock gehen. Die letzte Zahl, die 21 in dem Fall, ist auch eigentlich ganz klar. Das ist dann einfach die Raumnummer. Und ja, im Notfall kannst du einfach entlang gehen und sie suchen. Aber auch auf Studo, wenn wir zu Studo zurück wollen, hast du immer einen Plan abgebildet vom Gebäude. Vielleicht hilft dir das bei der Orientierung.
Ja, voll gut, dass du das jetzt auch nochmal erwähnt hast. Wie du das mit Haus 5 gesagt hast, habe ich sofort daran denken müssen, dass die Häuser an der PH einfach generell extrem komisch aufgeteilt sind. Also zum Beispiel, Haus 4 ist riesig. Es gibt einfach sau viele Räume im Haus 4 drinnen und ich verlaufe mich jedes Mal im Haus 4 und ich kenne mich bis heute nicht aus, wo was ist und jedes Mal muss ich auf Studio schauen, wo der Raum ist und selbst dann schaffe ich es nicht. Aber gut, ich bräuchte so Google Maps für die Uni. Ich müsste so überall mit Google Maps rumlaufen, aber nur so finde ich Räume. Ich muss immer andere Leute fragen. Es ist wirklich schlimm. Aber gut, es ist nicht jeder so orientierungslos wie ich. Aber Haus 3 zum Beispiel im Vergleich dazu ist einfach nur ein Gang, da sind urwenig Räume und bis ich das überhaupt mal gecheckt habe, dass Haus 3 kein Haus ist, das war schon schwierig, weil nämlich wenn du in Haus 4 reingehst, steht Haus 3 nicht angeschrieben. Du siehst immer, es wird angeschrieben, Durchgang zu Haus 1 und 2. Haus 3 steht dort nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich dort gestanden bin und heulen wollte in der Aula, weil ich meinen Raum nicht gefunden habe und wie immer knapp dran war und ich einfach nicht wusste, wo ich hin muss. Schreckliche Zeiten. Mittlerweile weiß ich, zu Haus 3 ist es am klügsten, wenn du einfach den extra Eingang benutzt, der nicht einfach, also nicht den Haupteingang nimmst, sondern ein bisschen weiter vorne, also Richtung U-Bahn. Da ist irgendwie leichter, weil dann bist du quasi schon in Haus 3.
Genau, da und stehst dann, du dann in so einem kleinen Glasgang und dann musst du nur nach rechts gehen und dann bist du fast schon da.
Ja, da kannst du dich dann fast nicht mehr verlaufen, also und das sage ich, also das bedeutet was, also es ist wirklich dann viel leichter zu den Räumen von Haus 3 zu finden. Und Haus 2, eben haben wir schon angesprochen, ist eigentlich für uns nicht relevant. Also man hat nichts in Haus 2. Und Haus 1 ist dafür wieder relativ groß. Wobei ich muss sagen, ich habe nicht so viele Lehrveranstaltungen in Haus 1. Habt ihr oft schon was gehabt dort?
Nein, nicht wirklich. Ich weiß nur, dass das Audimax dort ist. Und das war halt im ersten Semester noch ganz wichtig, als Corona noch kein Thema war. Und jetzt habe ich ja zwei Sachen, also auch nicht so viel.
Wichtig zu erwähnen ist auch das C. Das C steht nämlich für die Container und ich weiß nicht, ob jetzt noch Lehrveranstaltungen dort sind, da ja eigentlich Haus 1 fertig renoviert ist, aber es kann sein, dass ein C bei deinen Räumen steht und dann musst du in die Container rein. Ich glaube, da gibt es Container 3 und 4?
Ich dachte 2 und 3. Ich glaube 2 und 3. Naja. Aber das war zwei, ja das nächste. Oder vier. Es gibt Haus 3, es gibt Container 3, es gibt Container 2, aber in Haus 2 darfst du nicht hineingehen. Also. Und in die Turnsäle würde ich heute noch immer nicht finden.
Also für die Turnsäle musst du durch die Volksschule eigentlich durchgehen.
Vielleicht sollten wir den Entwicklern von Studio einfach so vorschlagen, sie sollen eine Navigations-App in die App einbauen. Das wäre so hilfreich für euch beide.
Vielleicht können wir gleich zum dritten Tipp kommen. Wir haben noch aufgeschrieben, die Steop im ersten Semester.
Oh ja.
Als ganz wichtigen Punkt.
Ach, ein Trauma.
Also... Es wäre wirklich wichtig, dass ihr die STEOP so flott wie möglich abschließt. Das heißt, schon im ersten Semester macht. Weißt du, was STEOP ausgesprochen heißt?
Studieneingangs- und Orientierungsphase.
Spitze, ich wusste es nicht. Aber jetzt habt ihr es einmal gehört. Für die, die jetzt zum ersten Mal studieren, sich denken, was ist eine STEOP? Das sind einfach eine gewisse Anzahl an ECTS, die du absolviert haben musst, um weiter studieren zu dürfen. Das ist jetzt nicht nur bei unserem Lehramtsstudium so oder generell bei unserem Studiengang, sondern das hast du eigentlich bei allem, was du studierst, gibt es einfach Fächer in der STEOP. Und bei uns sind es jetzt größtenteils nicht so schwierige Fächer, bis auf die Ringvorlesung. Und wenn du jemanden kennst, der schon studiert, wirst du wahrscheinlich davon gehört haben. Eine relativ gefürchtete Prüfung, du musst jetzt auch keine große Angst machen, aber ich sage einmal, ja.
Es ist voll schaffbar, aber du darfst es nicht auf die leichte Schulter nehmen und solltest schon auch dafür lernen. Auch wenn du sagst, ach, ich lerne nicht für Prüfungen und du glaubst, du schaffst alles locker, schau es dir doch lieber vorher nochmal an.
Okay, das ist ein sehr guter Tipp.
Ja. Das Problem ist halt, warum es bei dieser Vorlesung so wichtig ist, dass du die machst, weil wenn du die nicht abschließt oder generell ein Fach aus der STEOP, darfst du nicht weiter studieren. Also die STEOP ist 10 ECTS-Punkte wert. Das heißt, du kannst noch 20 extra Punkte machen oder ECTS-Punkte, die du machen darfst, bevor du die STEOP abgeschlossen hast. Wenn du jetzt im ersten Semester 30 ECTS-Punkte belegst, wie es ja eigentlich vorgesehen ist, also schon deine 20 extra Punkte absolvierst und dann die STEOP nicht schaffst, kannst du ein Semester nicht weiter studieren. Also du hast dann so einen Leerlauf. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob sie es geändert haben, aber bei uns ist das ziemlich blöd gelegen, dass das Ende Jänner geprüft wurde. Und du diesen ersten Antritt eigentlich schaffen hast müssen, weil wenn du den ersten Antritt halt nicht schaffst, rutscht der zweite schon im März rein und da war dann halt schon die Anmeldephase fürs zweite Semester. Also würde ich da wirklich schauen, dass du dich da dahinter kniest und die STEOP halt einfach probierst, einfach zügig abzuschließen.
Genau, und vielleicht die anderen Vorlesungen, die auch aus dem ersten Semester sind, ich glaube, das ist Sachunterricht und Deutsch.
Genau.
Die sind nicht so wichtig, die kannst du auch im März machen oder erst im Juni, das ist egal. Also vielleicht wirklich auf die Ringvorlesung konzentrieren, die anderen Vorlesungen machst du einfach ein andermal. Wenn es dir aber doch passiert und du die Ringvorlesung nicht schaffst, ist das jetzt auch kein Weltuntergang. Du verlierst nicht unbedingt das ganze Semester. Ein Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du zum Beispiel dann im zweiten Semester dich nur für die Vorlesungen anmeldest und dann versuchst, die Vorlesungsprüfungen zu schaffen. Aber es kann auch ganz schön schwer werden, weil die leider oft sehr nah zusammen sind bei den Terminen und du dann 4 Vorlesungen in einer Woche schaffen musst und das kann schon schwer werden, aber so verlierst du zumindest nicht das ganze Semester.
Aber da kann man sich dann anmelden dafür, oder wie?
Genau, also bei Vorlesungen, da zählen quasi erst die Prüfungsanmeldungen. Bei Vorlesungen musst du dich immer extra für die Prüfung anmelden, nur für die Vorlesung an sich, das ist komplett egal. Wenn du die Prüfung dann nicht machen willst, meldest du dich einfach nicht an, es passiert dir auch nichts. Du kannst dich nächstes Semester wieder für die Vorlesung anmelden, aber wenn du dich für die Prüfung anmeldest, dann zählen die ECTS quasi. Das heißt, wenn du im März dann die Ringvorlesung geschafft hast und dann im Ende Mai oder vielleicht im Juni sind die meisten Termine dann, die nächste Vorlesung ist, kannst du dich einfach für die Prüfung anmelden und die dann machen.
Und wenn du es dann schaffst, werden die ECTS aber das Semester drauf dann quasi eingetragen, oder wie?
Ganz normal, in dem Semester wird das dann eingetragen.
Ah, cool. Ja. Schau, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Es hat mir 6 Semester gedauert, um das rauszufinden. Naja, aber da sieht man irgendwie, man erfährt eh nie alles.
Man weiß nie alles.
Man muss generell sagen, es ist ein bisschen so ein großes Mysterium am Anfang und nach werden sich so kleine Punkte klären. Also ich weiß nicht, wie lange ich überhaupt nichts von der Bachelorarbeit wusste. Und langsam kommt so ein bisschen Licht hinter die Geschichte, aber ich bin noch immer nicht voll informiert. Also es kommt alles mit der Zeit und stress dich nicht, wenn du jetzt nicht alles auf einmal gleich am Anfang weißt. Ich glaube, das
ist ganz normal.
Ja, genau. Ich glaube, alle haben das Problem.
Ja, und einfach nachfragen, wenn du dir nicht sicher bist bei irgendwas. Vielleicht findest du auch jemanden, der schon länger studiert. Vielleicht kennst du ja auch jemanden. Und ganz ehrlich, sprich uns einfach an. Wenn wir herumirren durch die Uni, weil wir gerade wieder Haus 3 suchen, kannst du uns ansprechen und um Hilfe fragen. Wir sind, glaube ich, alle generell eigentlich sehr hilfsbereit und nett.
Das waren unsere Top 3 Tipps für einen erfolgreichen Studienstart. Jetzt haben wir aber noch einen ganz besonderen Gast für euch. Sarah hat ein sehr spannendes Interview mit Claudia geführt.
Wir haben nicht nur Interviews mit der Annika und mit dem Lorenz geführt, sondern haben uns auch mit der Claudia getroffen. Claudia ist Mentorin in einer Schule in Niederösterreich. Und wir haben uns gedacht, es ist auch besonders spannend, wäre, mit ihr ein paar Fragen zu beantworten. Gerade vielleicht, wenn man noch nicht in der Praxis war, dass man halt so ultimative Tipps vielleicht erfährt oder ein No-Go, was vielleicht gar nicht geht, was man in der Praxis machen oder vielleicht eben auch nicht machen sollte. Ich sitze jetzt hier neben der Claudia. Und als erstes würde mir gleich die Frage einfallen, was würdest du sagen, Claudia, ist so ein ultimativer Tipp, den du Studenten geben könntest, die vielleicht auch zum ersten Mal erst in die Praxis gehen?
Wichtig ist es auf jeden Fall, dass man in jeder Stunde gut vorbereitet geht. Allerdings darf man dadurch die Spontaneität nicht verlieren. Das ist ganz wichtig, weil gerade bei Kindern kommt es immer wieder zu Situationen, wo man spontan darauf reagieren muss, wo Verschiedenes gefragt ist und wo man darauf eingehen muss. Und da darf man sich dann nicht zu sehr an seinem Konzept und an seinem Zettel, an seinem Aufgeschriebenen festhalten.
Und das ist vielleicht auch etwas, was man sich im Vorhinein mal überlegt, wie möchte ich mit so einer Situation umgehen? Und damit man eben auch spontan dann reagieren kann, ist das ein ganz guter Tipp, denke ich. Ich weiß auch von dir, dass du nicht immer perfekte Studenten an der Schule hattest und dass es immer ein paar gibt, die ja vielleicht ein bisschen mehr Praxis benötigen würden, um gewappnet für den Lehrerberuf zu sein. Vielleicht fällt dir irgendein Beispiel ein oder du kannst das gleich verbinden mit einem guten Tipp, den du an der Stelle dann geben würdest, damit dir eben genau das nicht passiert.
Wir Mentorinnen erwarten nicht, dass die Studenten perfekt sind. Das ist nicht wichtig. Sie kommen, um zu üben, um zu lernen. Und das ist legitim, das zu tun. Und sie kommen auch, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Was wir uns allerdings schon wünschen, ist, dass Studenten im Volksschulbereich, und ich spreche jetzt für den Volksschulbereich, in dem ich auch unterrichte, zumindest fachlich kompetent sind. Das heißt, wenn sie eine Stunde zu einem Thema halten, muss ich erwarten können, dass sie fachliches Wissen mitbringen. Das ist, die haben alle Matura-Niveau, alle Studenten, und es sollte möglich sein, dass ein Student zum Beispiel im Thema Flächenberechnung bewandert ist und nicht, dass die Kinder das schon besser können als der Student.
Aber wenn du es dann halt unterrichten musst, musst du halt wieder fit drin sein und dann schaust du einfach vorher an. Es gibt auch meistens auf YouTube super Klärvideos, wenn du sagst, du bist jetzt nicht ganz sicher und du traust dich jetzt niemanden zu fragen, weil es dir vielleicht unangenehm ist. Es gibt auch genug im Internet mittlerweile, was man finden kann und auch oft für Kinder erklärt, und das ist dann besonders einfach, meistens auch nochmal zum Nachvollziehen. Und wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, auch wie du etwas vermitteln möchtest, hilft es vielleicht auch manchmal einfach ein YouTube-Video oder eine Erklärung vorher durchzulesen und dann überlegen, okay, was fand ich daran gut, was nicht, was könnte ich übernehmen für meine Erklärung, was hat mir vielleicht noch gefehlt, damit ich das Thema schlüssig aufarbeiten kann mit den Kindern.
Richtig.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und genau, übergebe wieder das Mikro zurück in unser Podcast-Studio.
Auf Wiedersehen.
Vielen Dank, das war sehr spannend. So ein Blick hinter die Kulissen ist ja auch nicht alltäglich.
Ja, jetzt haben wir ja schon einiges erzählt, wie es uns so ergangen ist im ersten Semester oder auch später noch. Und da wollte ich euch mal fragen, was ist euch so passiert, wo ihr sagen würdet, oh Gott, das war richtig peinlich und richtig dumm, hätte mir das jemand früher gesagt.
Also naja, das mit der Raumsuche, das hatten wir schon das Thema. Das ist vielleicht eins meiner großen Hopperlas, die mir irgendwie immer wieder passieren. Was generell ein großes Thema ist, glaube ich, ist so stundenplanmäßig, dass man den richtig wählt und dass man sich auch Gedanken macht, wie lege ich mir die Fächer. Also gerade wie bei uns der Wechsel war zwischen Online-Lehre und Präsenzsein, dass man sich diese Fächer so legt, dass man nicht ständig hin und her fährt während den Online-Lehrveranstaltungen. Also ich hatte es oft im dritten Semester oder so, dass ich dann für eine Lehrveranstaltung an die Uni fahren musste und dann aber wieder online hatte und dann quasi wieder heim musste und ich fahre relativ lang an die Uni und dann war es halt zart irgendwie und dann wusste ich nicht, soll ich an der Uni sitzen bleiben, kann ich heimfahren währenddessen und dann habe ich das immer mehr oder weniger zwischen Tür und Angel in der U-Bahn angehört und das ist ja natürlich eigentlich nicht ideal. Also so soll es ja eigentlich nicht ablaufen, also das ist vielleicht ein Hoppala.
Ja, auch generell beim Stundenplan, so Überschneidungen auch. Also ich glaube, das ist bei uns, mir persönlich, Gott sei Dank ist das nicht passiert, aber vielen aus unserem Semester ist es passiert, dass sich Sachen mit der Praxis überschnitten haben, weil sie nicht genau geschaut haben. Das ist eigentlich so, man sagt immer, ja, die Lehrveranstaltungen dürfen sich nicht mit der Praxis überschneiden, das passiert nicht. Aber es ist so, dass die Praxis aus dem ersten und zweiten Semester, die haben dieselben Termine, drittes und viertes Semester, fünftes und sechstes und siebtes und achtes, also so gebündelt. Und wenn du zum Beispiel jetzt eine Lehrveranstaltung aus dem ersten Semester nimmst, dann ist das richtig, das darf sich nicht mit der Praxis überschneiden, das wird dir auch nicht passieren. Wenn du aber eine Lehrveranstaltung zum Beispiel aus dem fünften Semester nimmst, weil da gerade Platz ist, kann es passieren, dass das in deiner Praxiswoche ist. Wenn sich das überschneidet, ist es ein bisschen blöd. Manchmal kann man einmal oder zweimal fehlen, dann geht sich das vielleicht noch aus, aber du solltest schon schauen, dass die Praxiswoche frei bleibt, weil du bei der Praxis immer da sein muss, da darfst du nicht fehlen.
Ja, genau. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, eben hundertprozentige Anwesenheit bei der Praxis und es kommt halt auch besonders ungut, wenn du dann an 13 Minuten sagen musst, ja, könnte ich ein bisschen früher gehen, weil ich muss um 13 Uhr an der Uni sein. Wenn man es einmal macht, also im Normalfall sind die Praxislehrer kulant, aber wenn du jetzt dreimal irgendwie dann früher gehen musst und dann nicht eine Stunde reflektieren kannst, ist das halt einfach ziemlich blöd. Ich weiß,
was mir dazu jetzt auch noch einfällt, bei uns ist das so, du hast in Seminaren unterschiedlich viel Anwesenheiten in Übungen. Also meistens sind es 80%, würde ich jetzt sagen. Es gibt aber auch welche mit 100%. Aber was ein Unterschied zur Schule zum Beispiel eben ist, wenn du krank bist, fällt das halt in diese Anwesenheit rein. Das heißt, wurscht, was du hast, selbst wenn du Corona hattest oder hast, ist das so, dass das in diese 80% reinfällt. Also wenn du dann fehlst, wird das von deinen Prozenten 20% abgezogen, die du fehlen darfst. Jetzt gibt es viele, die dann mal auch gesagt haben, ja, da fehle ich einmal, weil ich habe jetzt, weiß nicht, keine Lust, keine Zeit oder sowas oder haben den Termin vielleicht schon fix eingeplant, dass sie fehlen wollen. Aus irgendeinem Grund, eben zum Beispiel wegen der Praxis, weil sie schon gesehen haben, ah, das wird sich überschneiden. Wenn sie dann halt jetzt nochmal fehlen, dann ist das aber halt problematisch, weil dann kann es passieren, dass du die Lehrveranstaltung nicht abschließen kannst. Also wenn du über diese Prozentzahl rauskommst, die du fehlen darfst, also wenn du zum Beispiel über diese 20% jetzt schießt, dann kann dir das passieren, dass du die Lehrveranstaltung nicht abschließen kannst. Und ich kenne auch tatsächlich eine, bei der das ein großes Problem war und die dann tatsächlich mit 39 Grad Fieber im Hochseilklettergarten gesessen ist.
Genau, und was auch noch eine kleine Faustregel ist, es gibt so Sachen, bei denen man generell immer eine hundertprozentige Anwesenheit hat und das wären eben die wichtigen Sachen wie Praxis und Coaching, da muss man immer da sein. Und auch bei den Wahlpflichtfächern, genau, da ist auch eine hundertprozentige Anwesenheit erforderlich.
Was mir noch einfällt, was mir passiert ist auch, bei Gruppenarbeiten, dass ich die ganze Arbeit auf mich genommen habe, weil die anderen einfach keine Lust hatten, was zu machen. Und es gibt auch das extreme Gegenteil, eben was die anderen gemacht haben, dass sie sich darauf verlassen haben, dass ich das mache. Aber das hat mich richtig genervt. Und ganz ehrlich, ihr seid nicht für die anderen verantwortlich. Macht euren Teil so gut es geht, aber ihr müsst nicht alles machen.
Ja, das ist vielleicht ein guter Punkt doch. Also verlassen sollte man sich auch nicht auf die anderen, aber eben halt auch nicht alles selber machen, weil dann tut man sich unnötig viel Arbeit an. Im Endeffekt kriegen ja alle ECTS dafür. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist auch so einer meiner Hoppalas von den Anfangszeiten, so dass ich bei Gruppenarbeiten irgendwie nie so meinen Platz gefunden habe. Also es ist immer schwierig, weil du kennst halt die Charaktere nicht und du hast halt immer andere Leute, weil du bist im Seminar nie mit denselben Leuten. Deswegen hast du halt auch bei Gruppenarbeiten immer andere. Und da so eine Balance zu finden, wo ist mein Platz in der Gruppe, wann muss ich vielleicht das Alpha-Tier sein, weil ich mit vielen Leuten in einer Gruppe bin, die von sich aus nichts tun, aber wann ist es auch so, dass ich vielleicht eine andere Person in der Gruppe habe, die sehr präsent ist und das gerne in die Hand nimmt und das Ruder übernimmt. Und da einen Platz zu finden, war nicht gerade am Anfang nicht ganz so einfach.
Ja, das fand ich auch total schwer. Vor allem, wenn ich das Gefühl hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, was die jetzt von mir wollen. Und generell, es war dann auch bei uns halt gerade, weil es online war, wir haben uns dann nur über Zoom kurz gesehen, sollten Nummern austauschen und dann irgendwie haben wir eben nur geschrieben. Und das ist viel einfacher hoffentlich für euch, wenn ihr dann tatsächlich in einem Raum sitzt und euch mal kennenlernen könnt. Das hilft, glaube ich, schon extrem. Aber ja, Gruppenarbeiten generell finde ich bis heute ein bisschen schwierig, weil wir ja auch alle ein bisschen unterschiedliche Arbeitstypen auch sind und es gibt welche, die wollen alles sofort erledigen und es gibt welche, die schieben es auch ganz gerne auf und ich glaube, wenn das aufeinander trifft, wird es ein bisschen schwierig.
Ja, voll. Und das zusätzliche Problem, was da auf uns zukommt, ist halt auch nochmal mit dem Stundenplan, dass wir ja jede unsere Fächer einzeln wählen. Du hast einfach im Normalfall nicht den genau selben Stundenplan wie jemand, außer du machst es dir vorher aus und hast Glück und kommst halt in dieselben Fächer rein, aber sonst hast du einfach nie genau den gleichen Stundenplan. Und gerade am Anfang hast du sehr unterschiedliche Stundenpläne und da einen Termin zu finden, wo dann gerade alle in einer Großgruppe kommen, das kann schon mal ein bisschen schwierig werden.
Also man sollte schon ein bisschen einen Überblick haben über sein eigenes Studienleben und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich zum Aufschieben.
Das ist mir nämlich passiert, auch bei einer Gruppenarbeit. Da haben wir die ganze Zeit keinen Termin gefunden, eben weil wir unterschiedliche Stundenpläne hatten. Und dann war es schon Ende Juni und wir mussten das, ich glaube, am 28. oder so abgeben. Es war der 25. Wir dachten uns, oh scheiße, was machen wir jetzt?
Die Situation hatten schon viele, glaube ich.
Ja, ich glaube, das passiert ganz oft und ganz ehrlich, spart euch doch den Stress, macht die Dinge gleich, wenn ihr sie aufbekommt. Klar, es wirkt vielleicht so, ach, jetzt habe ich da mal nur eine Aufgabe und da nur eine Aufgabe, aber am Ende hast du 10 Aufgaben. Und das ist dann schon ganz schön viel. Und das ist uns, glaube ich, allen schon passiert, dass wir unnötig aufgeschoben haben. Und ja, ich weiß, das sagen immer alle. Und alle sagen immer, ja, ich mache das schon. Habe ich auch gesagt. Ich nehme es mir auch jedes Semester das Neue vor. Aber ich schiebe auch immer wieder auf. Und ich ärgere mich so sehr darüber.
Ja, wenn im Juni und im Jänner alles zusammenkommt. Genau. Gerade im Juni ist es nochmal blöder, da ist das Wetter schön, du willst raus schwimmen gehen, die anderen sind alle schon fertig und du musst halt dann sitzen und raus in die Uni tun. Dann ist wirklich nochmal schwieriger, sich zu motivieren, wenn man es halt gleich im Frühling macht, wenn es halt kommt, die Aufgabe. Und vieles ist dann eh schon möglich zu machen, dann würde ich es auch gleich machen. Ich meine, es redet sich immer leicht, dass es getan ist. Also ich bin ehrlich, ich habe noch immer nicht alles erledigt, was ich schon erledigen könnte. Aber man kann ja mal zumindest den guten Tipp mit auf den Weg geben, weil vielleicht schaffen zumindest ein paar von euch, es besser zu machen
als wir. Ja, aber ich finde echt, es hilft doch, wenn man es gleich macht, weil ja das meistens zumindest zum Thema einer Lehrveranstaltung passt. Das heißt, wenn ich am Dienstag etwas darüber lerne, ist es doch am gescheitesten, ich mache spätestens am Wochenende und nicht 2 Monate später, weil dann ist es wieder weg.
Ja, stimmt. Man kennt sich eigentlich sogar besser damit aus, ja, mit dem Thema. Es ist irgendwie frisch, es ist meistens sogar leichter. Aber ich kenne dieses Gefühl von, naja, ich habe ja noch Zeit. Ja. Muss ja nicht jetzt sein. Naja, das Wochenende habe ich was Cooles geplant. Nächstes Wochenende schaut viel besser bei mir aus.
Ja, das fühle ich.
Ja, ich glaube, das haben alle so. Was vielleicht auch noch bei dir ganz interessant ist, du hast ja speziell gehabt, dass du am Anfang relativ wenige CTS gemacht hast und dann so viele. Vielleicht kannst du noch dazu was sagen, wie du das jetzt findest und ob du es wieder so machen würdest.
Puh, ob ich es wieder so machen würde? lass mich nachdenken. Nein, nicht wirklich. Also 30 ECTS, es hat schon einen Grund, warum man das so als durchschnittliches ECTS Maß inskribieren sollte, weil zu viel ist nicht gut, weil ich mache gerade 50 ECTS und es ist viel zu viel, man hat kaum ein Privatleben und es leidet auch sehr die Lust und Laune am Studieren drunter, aber ich bekomme es bis jetzt ganz gut hin. Aber bei mir ist es halt so, ich mache jetzt 50 ECTS, weil ich eben damals, da kommen wir auf die Steop zurück, die Steop nicht beim ersten Mal geschafft habe. Und ja, deswegen konnte ich dann außer die zwei wichtigen Sachen, nämlich das Praktikum und das Coaching, nichts inskribieren. Und das hat mich dann ein bisschen auflaufen lassen. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das jetzt da gut hinbekomme und im nächsten Semester meine 30 ECTS wieder machen kann und ein halbwegs chilligeres Unileben führen kann. Also ich hoffe es zumindest.
Ja, so man sieht eigentlich schon, es ist auch möglich, dann auch etwas aufzuholen und auch nochmal einen größeren Rückstand wieder aufzuholen. Aber es ist halt einfach sehr anstrengend, wenn du dann 20 ECTS zusätzlich machen musst. Vielleicht, weil man darf den Arbeitsaufwand nicht unterschätzen im Endeffekt. Also ich finde, während dem Jahr, wenn man so ist wie ich, die viel aufschiebt, ist es nicht so schlimm, weil du hast ja nur die Lehrveranstaltungen und dann denke ich mir, ich war halt eh schon brav, ich habe 3 Lehrveranstaltungen besucht und setze mich dann nicht hin und mache noch den Arbeitsauftrag dazu. Das kommt dann meistens zurück, dann schlägt dann Karma zu und dann sitze ich im Juni und heule, weil ich alles auf einmal machen muss.
Oh, ja.
Und dann kommt es mir schon nach sehr viel ECTS vor, wenn ich jetzt überlege, dass ich noch 5 weitere ECTS hätte, die ich aufschiebe bis zum Schluss, dann hätte ich ein großes Problem. Also man darf das auch nicht unterschätzen. Wobei je besser man es sich eben über das Semester aufteilt, desto mehr ECTS, glaube ich, sind möglich.
Ja, würde ich schon sagen.
Ja. Also wenn du sehr diszipliniert bist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, kannst du auch mehr als 30 machen. Aber sonst lass es.
Nicht 50.
Kann man, muss man aber nicht.
Better not.
Das waren Sarah und Katrin, die Plaudertaschen mit PH. Wir bedanken uns herzlich bei unserem heutigen Gast Alex und auch unseren InterviewpartnerInnen Laurenz, Annika und Claudia. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt zumindest einige der Tipps umsetzen. Willkommen an der PH Wien. Bis bald!
Sagen wir es mal so, Sie haben ja nicht unbedingt einen normalen Studienstart
hingelegt.
Das sind schon die Outtakes.
Das kann schnell.
Ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, aber wir reden einfach weiter und es wird wieder kommen und das schneiden wir einfach raus.
Okay.
Hast du gestoppt?
Ja. Okay. Das war noch 2 Sekunden drauf. Es war noch 2 Sekunden drauf da.
Ja.
Oh, es geht immer noch weiter. Ich habe drauf gedrückt.
Dann ist wahrscheinlich eh aus. Aber das wäre jetzt schon witzig, wenn es trotzdem noch weiterläuft.
Sie hörten Lernwerkstatt. Auditiv kreative Gestaltung mit digitalen Medien. Ein Podcast-Projekt im Rahmen des Schwerpunkt Medienbildung und informatische Grundbildung an der Pädagogischen Hochschule Wien.